In dieser Podcast-Folge habe ich den Zeit- und Selbstmanagement-Experten Thomas Mangold im Interview. Thomas hilft Menschen dabei, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Und wir sprechen über Dinge wie Aufschieberitis, für ganz viele ein Riesenthema. Wir sprechen über Taktiken und Strategien, wie du deinen Tag so planen kannst, dass am Ende wirklich auch die Zeit für die wichtigen Dinge übrig bleibt. Wir sprechen über Selbstreflexion, über Motivation, über Gewohnheiten und über Produktivitätstipps. Also da ist so, so, so viel drin. Bleib jetzt unbedingt dran. Wenn Arbeit dich erfüllt, bekommt dein Leben eine neue Tiefe. Und damit ganz herzlich willkommen im Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Mein Name ist Anja Worm. Ich helfe Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und jetzt, lass uns starten. Los geht's. So, bevor wir ins Interview reinstarten, noch ein kurzer Werbeblock, nämlich der nächste Workshop steht an, Karriere neu denken, findet statt am Mittwoch, dem 18. März um 19 Uhr. Es geht darum, deine Karriere neu zu gestalten und wenn dich das interessiert, melde dich gerne kostenfrei unten in den Shownotes an. Da findest du den Link zur Anmeldung und ich freue mich riesig, wenn wir uns dann im Workshop sehen. So, und jetzt geht's los mit dem Interview mit dem Thomas. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Thomas.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anja. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast und wir beide hier ein ganz tolles Thema heute am Start haben, nämlich das Thema Selbstmanagement, was, glaube ich, für ganz viele Fach- und Führungskräfte einfach ein riesiges Thema ist. Also ich würde sagen, eigentlich fast für jeden, oder? Wie würdest du das sagen?
Wahrscheinlich, ja, also mit Ausnahme von Pensionisten vielleicht und jungen Kindern definitiv, ja.
Es ist für jeden Thema, ne? Und ja. Ich habe mir überlegt, lass uns mal mit dem Thema Aufschieberitis starten. So, wenn ich ständig aufschiebe, Dinge vor mir herschiebe, die nicht mache, was sind da so deiner Erfahrung nach die häufigsten Ursachen?
Ja, also da gibt's natürlich einige. Ich werde mal ein paar davon aufzählen. Zunächst einmal sind's halt häufig Aufgaben, die emotional unangenehm sind, ja, die vielleicht Angst, Unsicherheit verursachen, wo vielleicht auch Perfektionismus dahinter steht, dass das halt perfekt werden muss am Ende des Tages. Das ist sicherlich die eine Schiene. Dann die zweite Schiene, es ist so unklar, was die nächsten Schritte einfach sind. Ja, das Gehirn blockiert dann einfach, weil das Gehirn nicht weiß, was kommt als nächstes. Und wenn ich das nicht richtig weiß und nicht richtig einordnen kann, was da auf mich zukommt, dann blockiert das Gehirn eben einfach und sagt, nö, dann mache ich lieber gar nichts. Ja. Dann sind natürlich zu große Aufgaben, die dann überwältigend wirken, können da Thema sein. Auch, dass die persönliche Bedeutung für die Aufgaben fehlt, dass man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Ja, also ist vielfach Thema natürlich bei Angestellten, ja, also ganz klar. Dann können es natürlich auch Energieprobleme sein. Es sind ja nicht nur die Zeitprobleme, die wir haben, sondern auch Energie. Wenn ich müde bin, wenn ich überfordert bin, wenn ich mental voll bin, wenn die Willensstärke einfach nicht mehr da ist, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ja, das sind eigentlich die häufigsten. Und man müsste dann halt bei jedem Ding, das man aufschiebt, überlegen, was ist eigentlich der Grund dafür, warum ich gerade aufschiebe? Und wenn man da ehrlich zu sich ist, dann wird man das wahrscheinlich relativ schnell herausfinden, was der Grund ist, anhand der Punkte, die ich hier aufgezählt habe. Und ich glaube, das ist einfach, ja, mal das zu wissen, ist der erste wichtige Schritt zur Lösung des Problems nämlich.
Mhm. Okay, klar, das ist ja ganz häufig so, ne, dass wir erstmal wissen müssen, wo kommt's her, um dann irgendwie zu wissen, so wie können wir das eigentlich lösen? Du hast auf deinem Blog hast du so 37 Taktiken gegen Aufschieberitis irgendwie benannt. Und vielleicht kannst du mal so 1, 2, 3 Taktiken und Strategien irgendwie benennen. So gerade vielleicht auch das Thema Perfektionismus. Ich glaube, das kennen extrem viele Menschen da draußen. Vielleicht so was hilft denn überhaupt da, wenn ich schiebe zum Beispiel aus Perfektionsgründen? Perfektionismusgründen, ja, also, so genau.
Ne? Ja, genau. Ganz genau. Ja, jetzt werden sich viele vielleicht fragen, warum 37 Taktiken, warum so viele? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil halt jeder Mensch anders ist und weil halt jeder Mensch irgendwie auf was anderes triggert. Und du hast es schon gesagt, Perfektionismus, da werden jetzt sicher nicht alle Taktiken dazu passen, aber es werden einige dazu passen, die da durchaus positiv sein können. Und perfektionistische Menschen müssen generell mal, ich glaube, die müssen generell den Hebel ganz woanders auch noch ansetzen. setzen. Also das ist ja generell eine Lebenseinstellung, die man dann generell überarbeiten sollte. Ich bin auch jemand, ich bin nicht jemand, der perfektionistisch ist, bin ganz weit davon entfernt. Deswegen bin ich da vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Aber es ist definitiv so, dass das erledigt ist besser als perfekt ein Slogan ist, den man definitiv ins Leben holen sollte. Und erledigt heißt jetzt nicht, dass es nur irgendwie erledigt ist. Es soll am Ende schon gut werden, aber es muss halt nicht perfekt werden. Und eines, was ich habe auch ein paar Perfektionisten in meinem Umfeld, so ist es ja nicht, was ich mit denen dann mal durchgerechnet habe, ist der Zeitaufwand, den sie für einzelne Aufgaben oder einzelne Projekte brauchen. Und zwar nicht den Gesamtzeitaufwand, sondern nur den On-Top-Zeitaufwand sozusagen, den sie haben, weil sie es eben perfekt machen wollen. Weil dann halt in der PowerPoint jeder Pixel stimmen muss oder ähnliches. Und das öffnet dann halt schon mal die Augen. Ja, das löst jetzt das Problem noch nicht ganz, aber das öffnet mal die Augen, weil die meisten halt gar nicht mitbekommen und es auch nicht mittracken, wie viel Zeit brauche ich dafür überhaupt. Das heißt, eine Taktik könnte da sein bei für Perfektionisten, tracke einfach mit, was du machst und wie lange du dafür brauchst. Ja? Und das kann man dann halt sehr ins Detail gehend machen, weil wenn ich den letzten Pixel in der PowerPoint verschiebe und dafür halt dann 2 Stunden brauche, dann sieht man das halt. Also das ist definitiv eine Taktik. Eine weitere Taktik könnte sein, einfach ins Handeln zu kommen, egal womit. Also einfach mal mit etwas anzufangen. Wenn ich jetzt ein Projekt vor mir habe, jetzt gar nicht so sehr zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die sinnvollste Aufgabe, sondern wirklich einmal auch zu sagen, das ist jetzt keine dauerhafte Lösung, aber eine erste Lösung mal, was ist die einfachste Aufgabe, die mir den Start am leichtesten macht, weil das auch was wichtig ist. Das Reinstarten in die Projekte ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das Reinstarten in die Aufgaben ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und manche Menschen brauchen eben diesen einfachen Start, dass sie mal mit einfachen Dingen beginnen. Heißt jetzt natürlich nicht, ganz, ganz wichtig, dass ich die wichtigen und die schwierigen Aufgaben dann nie mache. Ja, aber das ist, ich sage immer, ins Handeln kommen erzeugt Motivation. Und nicht umgekehrt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ja. Dann rauszoomen auch. Ja. Also wir sind manchmal viel zu detailgetreu. Ja. Dass ich mal sage, okay, ich zoome mal raus. So, man kennt das ja von Google Maps, so wenn man immer weiter raus und dann hat man irgendwann die ganze Erdkugel im Überblick. Das sollte man auch ab und zu mit seinen Projekten machen, weil man sich halt dann verstrickt in gewissen kleineren Aufgaben. Ja. Dass ich einmal schaue, okay, wo bin ich denn überhaupt auf meinem Weg zum Ziel? Ja, also wenn man sich eine Reise oder eine Wanderung vorstellt, am besten, dass man halt ab und zu mal schaut, wo stehe ich denn und wie weit habe ich noch, wie viel habe ich schon geschafft und einfach einen Überblick behalten und sich nochmal einen neuen Überblick verschaffen sozusagen. Ich glaube, auch das kann eine gute Strategie sein und die vor allem gegen Überforderung ist, also die Überforderung verschwindet dann und die Aufgaben werden einfach greifbarer, wenn ich weiß, wo ich bin. Das ist definitiv etwas, was glaube ich auch sehr wichtig ist. Und auch eine Taktik, die extrem wichtig ist, meiner Meinung nach, dass ich mich halt am Anfang hinsetze und mir überlege, was ist der erste Schritt in die Aufgabe oder ins Projekt besser gesagt und was ist der letzte Schritt, dass ich wirklich so eine Liste der nächsten Schritte erstelle. Weil auch das ist natürlich cool, weil wann beginnen wir zu aufschieben, wenn wir überlegen müssen und wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Und Entscheidungen treffen kostet immer Willenskraft. Und wenn irgendwann keine Willenskraft mehr da ist, dann treffe ich auch keine Entscheidungen mehr. Das heißt, wenn ich dann nur noch auf meine Liste schauen muss, was ist denn der nächste logische Schritt, den ich machen muss, brauche ich keine Entscheidung mehr treffen, weil die habe ich irgendwann vielleicht vor einiger Zeit schon getroffen. Und das ist auch eine gute Strategie, glaube ich, wie man sich da aus der Bredouille bringen kann und ins Handeln kommen kann.
Mhm. Ja, total. Das dockt sehr bei mir an. Ich kenne das ja auch. Ich gucke hier so rüber. Ich habe ganz, ganz viel Papierkram. So, das bin ich überhaupt nicht gut mit. Ne? So Ablage. Oh Gott, das ist mich echt so. Und ich schiebe und schiebe und schiebe und schiebe.
Aber da vielleicht auch, Anja, ein guter Tipp, also auch eine Taktik. Ich hab einen Dreckstag im Monat. Ich nenne den wirklich Dreckstag, ja, wo ich dann all das, also ich weiß ja schon bei gewissen Dingen, das sind jetzt potenzielle Kandidaten, die ich aufschiebe. Und ich tue mir das gar nicht mehr anders aufschieben, sondern der dritte Freitag des Monats ist immer mein Dreckstag. Und an diesem Tag schiebe ich automatisch alle Aufgaben, von denen ich schon weiß, das ist eine potenzielle Aufschieberitis-Aufgabe. Und dann habe ich die einmal auf einem Block abzuarbeiten. Das ist zwar meistens kein schöner Tag, ich belohne mich dann nachher immer mit was Tollem als Motivation sozusagen. Aber dann hat man es halt einmal weg. Und ich weiß auch an diesem Tag, wenn du dir das zur Gewohnheit machst, du schiebst dann das dann nicht mehr auf andere Tage, sondern du erledigst es wirklich. Also das vielleicht auch noch eine Strategie, die da ganz spannend sein könnte.
Das nehme ich mir mal mit. Das könnte bei mir auch passen. Vor allen Dingen mit der Belohnung hinten dran. So, das finde ich sehr motivierend, dann das irgendwie Sauna oder irgendwas Schönes zu machen.
Ja,
ne?
Genau. Absolut.
Ja, absolut. Cool. Ja, du hast 37 Taktiken. Wie wähle ich die denn aus? Probiere ich das einfach oder hast du da eine andere Herangehensweise?
Ja, probieren ist die eine Sache, dass ich rate schon auch dazu, sich zumindest an, also man weiß es ja, man hat ja im Gefühl, was passt für einen und was passt nicht für einen. Das ist schon klar, und dass ich dann sage, aus diesen 37 Taktiken suche ich mir zum Beispiel 10, 12 raus, die für mich extrem spannend sein könnten, und dann arbeite ich, wie du sagst, mit Versuch und Irrtum, und versuche das wirklich herauszufinden, welche dieser 12 Taktiken, meistens in der Regel sind so 3, vielleicht maximal 5 Taktiken, die man braucht von diesen 37, die muss ich dann ein bisschen mit Trial and Error herausfinden. Also das ist das richtige Konzept. Wir haben halt im Zeit- und Selbstmanagement ein großes Problem. Es gibt halt diese nicht diese One-Size-Fits-All, ja, Dinge. Also es gibt halt nicht das die Strategie, die für alle passt. Es gibt nicht den Tipp, der für alle passt. Das heißt, man muss es für sich ein bisschen herausfinden. Deswegen empfehle ich meistens die Vorgehensweise, such dir deine Top 10 heraus, dann mach Trial and Error und versuch die Top 3 herauszufinden. Und dann bist du eigentlich, glaube ich, ganz gut bedient damit, ja.
Ja, schön. Okay. Und das Thema Perfektionismus, sagst du, das muss noch auf einer anderen Ebene zusätzlich irgendwie angegangen werden, ne?
Vermutlich. Ja, absolut, weil da muss man auch ein bisschen, glaube ich, in die Vergangenheit schauen, was treibt mich zum Perfektionismus an. Ich habe da einige Gespräche, weil es mich auch selber interessiert hat, weil ich immer wieder Anfragen auch hereinbekomme zu diesem Thema. Aber ich war halt nie betroffen vom Perfektionismus, deswegen ist es für mich ganz schwer, mich in diese Situation zu versetzen. Ja. Aber in der Regel ist da in der Vergangenheit auch irgendwas passiert, oftmals was zum Perfektionismus jetzt antreibt. Und wenn man das erkennt und wenn man das weiß, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser aufarbeiten. Aber da bin ich halt absolut nicht der Experte, das sehe ich auch klipp und klar, ja.
Es gibt ja so ein Buch, vielleicht kennst du das, das heißt Eat the Fog First. Kennst du das?
Ja,
also
ja,
mach den Mist am Anfang des Tages, so auf Deutsch übersetzt. Ne? Ich persönlich funktioniere so nicht. Ich weiß nicht, ob du das, tatsächlich ist das auch so dein Prinzip, was du sagst, so okay, mach mal den Mist als erstes, oder sagst du, ist das auch wieder individuell? Wie würdest du damit umgehen? Also für mich funktioniert es nicht tatsächlich.
Ja. Ja, also da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Das ist verständlich. Ich mach's. Ich habe zum Glück nicht jeden Tag einen Frog. Ich bezeichne als auch diese Eat the Frog Aufgaben wirklich nur als wirklich schlimme Aufgaben. Also die extrem unangenehm sind, die man absolut nicht machen will, zum Beispiel. Und das ist schon etwas, was wichtig ist. Es hat halt den großen Vorteil. Also auch da müssen wir vielleicht so ein bisschen in die Psychologie gehen. Da gibt's den sogenannten Zeigarnik-Effekt. Und der Zeigarnik-Effekt sagt halt, unerledigte Aufgaben bleiben uns länger im Gedächtnis. Ja, vielleicht die kurze Anekdote, wie die Frau Professor Zeigarnik, nach der das benannt ist, da drauf gekommen ist. Die hat in Berlin, also das hat an der Berliner Uni das Ganze, also hat gelehrt dort, und war Mittagessen und hat einen Kellner beobachtet, der von einem Tisch von 7 bis 10 Leuten die Getränke, die Speisen aufnehmen konnte, ohne sich irgendetwas aufzuschreiben, jedem dann auch ohne zu fragen die richtigen Speisen und Getränke hingestellt hat. Sie ist dann aber draufgekommen, sobald er das erledigt hat, hat er es nicht mehr gewusst. Und sie hat diesen Effekt dann genauer untersucht, und es ist eben als Zeigarnik-Effekt eingegangen. Und der besagt nichts anderes als die unerledigten Dinge, die poppen halt ununterbrochen aus unserem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hervor. Ja, wenn wir es aber mal erledigt haben, sind sie weg. So, und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten, diese Dinge, und gerade wenn das jetzt so eine schlimme Aufgabe ist, so eine fürchterliche Aufgabe, die man eigentlich gar nicht machen will.
Ablager dann, zum Beispiel.
Ja, genau, solche Dinge. Ja. Dann poppen die halt immer wieder auf. Ja, das solltest du noch machen, du solltest das jetzt machen. Und eigentlich, und da vielleicht noch einmal ein kurzer Exkurs in die Willensstärke hinein, jede Entscheidung oder jede Versuchung widerstehen kostet uns Willenskraft. Und also das sind zwei Dinge. Es kostet uns mehrere Dinge, Willenskraft natürlich, aber das sind die zwei größten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, und auch wenn ich nur die Entscheidung treffe, ich mache das jetzt nicht, kostet mich das Willenskraft. Und irgendwann, wenn ich dann am späten Vormittag schon keine Willenskraft mehr habe, dann gehe ich immer den Weg des geringsten Widerstands. Und deswegen sage ich halt, weil diese zwei Dinge zusammenspielen, finde ich diese Strategie halt wirklich sehr, sehr genial. Erstens mal, du entscheidest dich am Anfang des Tages, das zu machen. Du brauchst dann nicht nur 27 Entscheidungen, während der Tag läuft. Nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht, nein, mache ich nicht. Und zweitens, es poppt nicht dauernd auf. Und drittens ist auch noch ein wichtiger Faktor, du bist nachher extrem motiviert. Also wenn ich halt diese Aufgabe erledigt habe, denke ich mir, das ist schwierig. Heute kann nichts mehr mir den Tag versauen, weil das ist erledigt. Und alles, was jetzt kommt, ist eigentlich super einfach. Ja? Also vielleicht noch eine Anekdote dazu aus meinem eigenen Leben oder wie man das diese Eat the Frog-Strategie auch in die kleineren Dinge einbauen kann. Ich gehe ja sehr, sehr gerne trainieren ins Fitnesscenter. Und ich mache die Aufgabe, die mir am wenigsten gefällt, also die Übung, die mir am wenigsten gefällt, immer gleich am Anfang. Weil dann weiß ich, die ist erledigt, jetzt wird super. Ja? Also vielleicht einmal damit beginnen, diese Eat the Frog-Aufgabe mal in die kleineren Dinge einzubauen und bei den Dingen, die man sowieso immer tut, mal da mit der blödesten Aufgabe beginnen und dann klappt es vielleicht auch im Großen. Es ist aber auch kein großes Problem, wenn es nicht klappt, weil man kann dem Zeigarnik-Effekt nämlich auch ein Schnippchen schlagen, indem man sagt, aber das muss man halt seinem Unterbewusstsein wirklich sehr, sehr glaubhaft vermitteln, indem man sagt, okay, jetzt mache ich es nicht, aber, liebes Unterbewusstsein, ich verspreche dir, ich mache es um 12 Uhr, um 13 Uhr, um morgen um 17 Uhr. Und wenn das passt, dann poppt es auch nicht mehr auf. Ja? Also das ist eine Strategie, aber dann muss man es halt dort machen. Das sind so die Strategien, wie man mit Eat the Frog umgehen kann. Aber ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch schwer getan, das zu tun. Wenn man sich es aber mal ein bisschen angewöhnt hat, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so dramatisch. Aber es kostet noch immer Überwindung, das muss ich zugeben.
Ja. Okay, es ist wahrscheinlich wie vieles eben eine Gewohnheit, wie du es schon sagst. Ja. Ne? Ja. Okay, absolut. Du hast eben was Wichtiges einfließen lassen. Du sagst, man soll den Tag planen. Also nicht so völlig planlos in den Tag rein, sondern wirklich am Anfang des Tages oder am Ende des letzten, weiß ich nicht, wie du es da machst, vielleicht ist das doch das nochmal spannend, durchplanen oder, weiß ich nicht, durchplanen, aber zumindest irgendwie einen Plan haben. So was sind da so die häufigsten Fehler, die du immer wieder siehst?
Ja, also Punkt 1, gar nicht zu planen. Ja. Und zwar mit der Ausrede, gar nicht zu planen, der Plan wird ja sowieso über den Haufen geworfen. Ja, dann plane ich halt einfach schlecht in der Regel. Das heißt, da gibt es dann einige Fehler, wie du sagst, die passieren. Der größte Fehler, der passiert, ist, dass zu viele To-Dos auf der To-Do-Liste stehen und zu wenig Fokus da ist. Ja. Es gibt eine Studie, die ist schon relativ alt, von PricewaterhouseCoopers, die besagt, dass sich vor allem Führungskräfte für den Montag mehr vornehmen, als sie die ganze Woche eigentlich schaffen könnten. Ja. Und das ist halt etwas, was nicht funktionieren kann. Ja, also so produktiv und so effizient und so effektiv kann man gar nicht sein, dass das jemals funktionieren könnte. Das heißt, hier als Tipp gleich mal vorweg, schreib dir neben jede Aufgabe, die du zu tun hast, hinten hin einen Zeitaufwand, den du für die Abarbeitung einplanst. Relativ einfach. Ja. Und dann kann ich am Ende des Tages zusammen oder am Anfang des Tages zusammenrechnen, geht sich das überhaupt an einem Tag halbwegs aus, wenn ich, wir haben ja auch noch Meetings, also wir haben ja nicht nur Zeit für unsere Aufgaben, wir haben noch viele andere Dinge zu erledigen. Also das muss ich dann sinnvoll einschätzen. Und das merke ich auch immer wieder, ist ein super Lerneffekt. Also du brauchst dir die Zeiten dann vielleicht nur die ersten 2-3 Monate hinschreiben, dann hast du so ein Zeitgefühl entwickelt, dass du es eigentlich gar nicht mehr brauchst. Es schadet aber auf gar keinen Fall. Ja. Genau, dann wird halt keine Pufferzeit berechnet. Was ist Pufferzeit? Pufferzeit ist die Zeit für unvorhersehbare Aufgaben und die kommen in der Regel täglich. Ja, es ist einfach so. Und wenn ich mir den Tag jetzt mit Meetings und mit Aufgaben von vorne bis hinten voll plane und es kommt irgendeine Aufgabe herein, ja, dann kann ich die nicht mehr erledigen. Ja, das Coole an diesen Pufferzeiten ist, dass sich die berechnen lassen, so ungefähr. Wenn ich mal 14 Tage mitschreibe, von wem kam die Aufgabe rein, um wie viel Uhr kam sie herein, wie lange hat mich die Abarbeitung gedauert und dergleichen mehr, dann werde ich da relativ schnell ein Muster erkennen. Das ist durchaus unterschiedlich. Also ich frage dann immer die Teilnehmer meiner Workshops, wie sieht es bei euch aus? Dann sagen die einen, am Montag ist es mehr, gegen Freitag wird es weniger. Ja? Oder es kommt immer nur von den ein, zwei selben Personen. Wenn die auf Urlaub sind, wunderbar, dann brauche ich das nicht einplanen. Also man erkennt dann wirklich schön und schnell Muster. Und das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Und dann ist Zeitmanagement ist ja das eine. Aber ich muss auch ein Energiemanagement betreiben. Ja, und wenn ich halt zu meiner Energiehochzeit, und da sind wir Menschen durchaus unterschiedlich, meine Energiehochzeit ist am frühen Morgen, anderen sind in der Nacht hochaktiv, es gibt wieder welche, die sind um die Mittagszeit super aktiv, das muss ich für mich halt einmal wissen und feststellen. Und dann muss ich halt wirklich mit dieser Zeit, koste es, was es wolle, freischaufeln für die Aufgaben. Also zu dieser Zeit sollte ich in keinem Meeting sitzen, sollte ich keine E-Mails beantworten, sollte ich nicht die ganzen administrativen Aufgaben machen, sondern ich sollte zu diesen Zeitpunkten tatsächlich genau die Aufgaben machen, die wichtig sind, die auch Energie kosten natürlich dann am Ende des Tages und die mich wirklich voranbringen. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran. Und wenn du diese paar Punkte berücksichtigst, dann bist du eigentlich schon relativ gut. Wenn dann am Ende des Tages tatsächlich noch irgendwelche Punkte überbleiben sollten, ist das überhaupt kein Problem. Aber dann gilt es halt nicht aufzuschieben, ja, weil dann machen die meisten in der Regel so, sie schieben es am nächsten Tag. Und am nächsten Tag, was überbleibt, am übernächsten Tag. Und so wird die To-Do-Liste halt immer länger und länger und länger. Das heißt, wenn ich was auf den nächsten Tag verschiebe, weiß ich schon, dann muss ich vom nächsten Tag auch was woanders hin verschieben. Ja, das nenne ich dann aktives Umplanen oder ich plane es gleich für die nächste Woche ein oder so. Also das ist dann eben aktives Umplanen und nicht nur einfach sinnbefreit auf den nächsten Tag zu schieben, wo ich ohnehin schon weiß, dass sich das am nächsten Tag vermutlich auch nicht ausgehen wird. Also das sind so die häufigsten Fehler und auch ein paar Lösungsstrategien dazu. Mhm.
Ja, spannend. Mhm. Ja, ich habe mich in einigen wiedererkannt gleich. Also, gerade so dieses am Montag viel zu viel für die ganze Woche. Ich kann das auch nicht gut wirklich. Also ich habe immer viel, viel, viel zu viel auf der To-Do-Liste und merke dann immer ganz schnell, ach Mensch, das war wieder ein bisschen sehr optimistisch.
Ja, aber es ist halt, man kauft sich halt damit Frustration an.
Total.
Ja? Und so die letzte Aufgabe des Tages abzuhacken. Also ich freue mich noch immer wie ein kleines Kind. Das gelingt mir auch nicht jeden Tag, ich bin ehrlich. Aber mein Ziel ist es, dass es in 3 von 5 Wochen dann gelingt. Das kommt ungefähr hin. Und dann freue ich mich wirklich immer. Und es ist wirklich, man weiß, man geht jetzt weg und hat alles erledigt. Also das ist schon auch wichtig.
Ich habe so ein System, ich nenne das Weekly. Ich weiß nicht, ob du sowas auch nutzt, wo ich am Ende der Woche, also heute, tatsächlich bei mir ist es immer der Freitag, wo ich am Ende der Woche gucke, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, was steht für die nächste Woche an und dann aber auch das Thema Selbstreflexion. Also was lief gut, was lief nicht gut, so machst du sowas auch, findest du sowas auch hilfreich und welche Rolle spielt so das Thema Selbstreflexion bei dir im Bereich Selbst- und Zeitmanagement?
Ja, es ist ein Punkt, der extrem wichtig ist, weil du halt damit einfach, ich sage immer, du kannst die Produktivitätsmaschine geölt halten. Das größte Problem bei Menschen, die keine Selbstreflexion machen oder sie nicht aktiv machen, sondern halt nur ab und zu zufälligerweise drüber nachdenken, ist, dass sie auf Fehler im System einfach ewig nicht draufkommen und damit einfach unproduktiv sind, ohne es zu merken. Und das ist das Hauptproblem. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter von Selbstreflexion. Und jetzt werden die einen oder anderen wieder denken, oh, das ist schon wieder eine Arbeit, die auf mich zukommt und ich muss schon wieder was tun. Ja, es ist ein bisschen eine Arbeit, aber es ist gar nicht viel. Und ich mache das auf 3 Ebenen. Die erste Ebene ist die Tagesreflexion. Bei der Tagesreflexion habe ich einfach nur eine Smiley-Liste. Ja, also in meinem Programm, wo ich das mache, ist eine Smiley-Liste, wo ich ein lachendes Smiley habe, ein lächelndes, ein neutrales, ein trauriges und ein weinendes. Und wenn ich das Lachende oder das Lächelnde ankreuze, ist alles in Ordnung, dann brauche ich mir über die Tagesreflexion nicht weiter Gedanken machen. Wenn ich aber sage, naja, heute war es eher neutral oder schlechter, dann muss ich ganz kurz überlegen, warum schätze ich das ein? Warum war es heute neutral oder schlechter? Hat das irgendwelche Eigenanteile gehabt? Manchmal ist es ja auch fremdverschuldet. Manchmal kann man halt einfach nichts dafür. Okay, dann ist es auch so. Aber wenn es Eigenanteile gehabt hat, dann versuche ich, und ich habe da immer so kleine Zettel auf meinem oder so einen kleinen Block auf meinem Tisch liegen. Und dieser eine Zettel, der übernachtet dann auf meinem Schreibtisch. Und da schreibe ich mir drauf, worauf ich morgen achten muss, damit der Tag besser wird als der gestrige. Ja, oder als der heutige, sagen wir so. Und damit ist Tagesreflexion erledigt. Das heißt, in der Regel dauert das 5 Sekunden. Wenn ich mal ein bisschen nachdenken muss, soll es vielleicht 1 Minute dauern. Und damit habe ich es erledigt und damit stelle ich aber sicher, dass ich morgen nicht denselben Fehler mache wie heute. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 mache ich genauso wie du. Ich mache es am Samstag vormittags in meinem Lieblingscafé, mache ich die Wochenplanung und die Wochenreflexion. Also zuerst die Wochenreflexion der vergangenen Woche und dann die Wochenplanung der neuen Woche. Und das ist für mich auch immer wieder, sich genau die Fragen zu stellen, die du gesagt hast. Was lief gut? Was hat mich letzte Woche ausgebremst? Bin ich zufrieden mit meiner Anzahl der Meetings, die ich hatte? Waren irgendwelche unnötigen Meetings dabei? Was war das Problem bei den Aufgaben? Warum bin ich mit gewissen Aufgaben nicht fertig geworden? Wo stehe ich bei den einzelnen Projekten? Das ist dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Wenn man Routine hat, dann hat man es aber auch in 10 bis 15 Minuten erledigt. Ja, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber in der Regel sage ich, wenn mich die Wochenreflexion 10 Minuten dauert, dann ist das schon wieder in Ordnung. Und eins lege ich dann noch drüber, die Monatsreflexion. Und zwar ist das einfach der eine Punkt, dass ich nochmal über die Wochenreflexionen der letzten paar Wochen drüber schaue, um möglicherweise Muster zu erkennen. Ja, also das ist auch, wie gesagt, relativ wenig Aufwand. Das sind auch nur 2, 3 Fragen, die ich mir da stelle mittlerweile. Und das ist dann relativ easy. Das heißt, man schaut dann nochmal drüber, hey, mache ich die letzten Wochen immer dasselbe und dasselbe oder steht da immer wieder dasselbe drin? Das kann ja durchaus passieren. Und weil eine Woche Abstand ist, hat man es nicht mehr so am Schirm. Also das ist das Einzige. Und damit habe ich das super aufgearbeitet und kann eben mit Reflexion wirklich meine Fehler schnell finden, ausmerzen. Und das ist natürlich was extrem positiv ist. Also ich kann das wirklich nur jedem am Herz legen. Das sind wahrscheinlich die besten Minuten, die am besten investierten Minuten der Woche, vermutlich etwa. Ja. Mit dem größten Hebel zumindest, sagen wir so.
Ja, das finde ich auch. Also ich muss mir auch da manchmal an meine Nase fassen. Manchmal lasse ich es dann leider auch ausfallen, so, ne? Und vergesse das. Oder vergesse das nicht. Ich schieb's dann weg, weil irgendwas anderes irgendwie gerade im Vordergrund drängt und so. Aber ich merke das sofort, wenn ich das nicht tue und wenn ich diese Reflexion nicht gemacht habe. Also ich finde, ja, das ist tatsächlich wirklich, wirklich extrem wichtig. Da finde ich, kommt ja auch immer das Thema Gewohnheiten ins Spiel. So, Gewohnheiten sind absolut wichtig, glaube ich, für ein gutes Selbstmanagement. Und wie finde ich denn meine Gewohnheiten eigentlich? Wie würdest du da rangehen, wenn ich vielleicht noch gar keine Gewohnheiten, also ich bin jetzt vielleicht jemand, der vielleicht völlig chaotisch arbeitet und immer das macht, was sozusagen reinkommt und da keine guten Gewohnheiten für mich etabliert habe. Wie finde ich denn meine Gewohnheiten?
Okay, bevor wir zum Gewohnheiten finden kommen, da vielleicht mal ganz, ganz zwei, drei wichtige Regeln. Regel Nummer eins, immer nur eine Gewohnheit. Ja, nie, auch wenn ich vollkommen chaotisch bin und sage, ich bräuchte jetzt eigentlich 5, 6 Gewohnheiten und ich habe dann ein YouTube-Video dazu gesehen oder irgendwas, immer nur eine. Ja. Eine Gewohnheit sich anzueignen dauert 30 bis 60 Tage, wenn man es täglich ausführt. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht die große Zeit. Das heißt, ich kann in einem Jahr 8 Gewohnheiten wahrscheinlich locker implementieren und dann bin ich in einem Jahr schon viel, viel besser. Das ist der wichtige Punkt Nummer eins. Der Fehler zum neuen Jahr ist immer, dass wir uns halt 10 Neujahrsvorsätze vornehmen. Und selbst wenn es nur 3 sind, ist es viel zu viel. Ja, das ist Punkt eins. Punkt Nummer zwei ist, es gibt eine relativ einfache Formel, die für alle Gewohnheiten, positive wie negative, gilt. Und zwar Aktion plus Trigger plus permanente Wiederholung ist die automatisierte Gewohnheit. Ja. Nehmen wir ein negatives Beispiel, nehmen wir das Rauchen. Also die Aktion ist das Rauchen einfach. Der Trigger ist dann die Zigarette nach dem Essen, die Zigarette zum Kaffee, die Zigarette, wenn ich aus dem Auto aussteige und dergleichen mehr. Und wenn ich das permanent wiederhole, dann brauche ich das auch. Dann brauche ich definitiv diese Zigarette nach dem Essen. Und ich habe einige Freunde, die aus dem Lokal dann panisch laufen, sobald sie aufgegessen haben und halt einmal eine rauchen müssen draußen. Das ist definitiv so. Das Positive an dieser Formel ist, ich kann die für mich nutzen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wie kann ich sie nutzen? Indem ich, und das ist der wichtigste, oder die zwei wichtigsten Punkte habe ich schon erwähnt, Trigger und permanente Wiederholung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Wochenreflexion bei mir nehmen, ich mache dann dieses Habit-Stacking auch. Also ich gehe ja einmal im Tag in mein Lieblingscafé in der Regel, also außer ich bin irgendwo auf Workshop oder so, aber sonst gehe ich einmal am Tag in mein Lieblingscafé und trinke dort meinen großen Americano. Und das ist super, weil da kannst du Habit-Stacking betreiben. Was bedeutet das? Du hast schon eine Gewohnheit und setzt eine obendrauf. Das heißt, am Samstag gehe ich ins Café und mache meine Wochenreflexion und Wochenplanung. Punkt. Ja. Das ist Habit Stacking. Ja. Und das sind die wichtigen Punkte. So, und jetzt zu deiner ursprünglichen Frage. Sorry, dass ich ein bisschen ausholen musste. Aber das ist, wie finde ich es jetzt heraus, was mir wirklich wichtig ist? Und da kann ich auch nur wirklich empfehlen, mal wirklich zu überlegen, was macht mich denn produktiver? Oder was sind denn die Tipps, die andere geben auf YouTube oder irgendwo, die mich produktiver machen? Und dann kann ich mir das anschauen. Und dann muss ich eine Frage mir stellen. Ist das meine Identität oder entspricht das meiner Identität? Weil ich kann mir natürlich auch mit viel, viel Disziplin Gewohnheiten aneignen. Aber wenn es meiner Identität entspricht, ist das viel, viel besser. Also zum Beispiel, es ist relativ einfach. Ich bin jemand, der Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also der in der Früh sofort die Tagesplanung macht. Kann ich mich mit dem identifizieren? Wenn ich mich mit dem identifizieren kann, dann ist es schon mal ein viel, viel einfacherer Weg. Ja. Und deswegen würde ich wirklich einmal herausschreiben, wo sind die größten Pain Points? Ja, also was sind die größten Schmerzpunkte, die ich habe? Und dann würde ich überlegen, was sind Lösungsstrategien? Und welche Gewohnheiten sind die optimalsten Lösungen? Und dann würde ich wieder schauen, welche der Gewohnheiten, die ich da jetzt auf meiner Liste habe, das sind dann vielleicht 5 oder 10 oder 15, welche davon hat den größten Hebel? Und mit der würde ich dann beginnen, weil auch da bin ich wieder dann wirklich gut am Start. Und das hab sofort, und vor allem bei Gewohnheiten ist es ja wichtig, dass man möglichst schnell die Ergebnisse sieht. Und wenn man das hat, dann ist man automatisch doppelt und dreifach motiviert. Also wenn jemand mal die ersten 1, 2 super Gewohnheiten umgesetzt hat im Zeit- und Selbstmanagement, mache ich mir keine Sorgen mehr um die Person, die macht alles andere auch.
Ich habe da eigentlich ist es ein Dauerbrenner-Thema bei meinen Klienten und Klientinnen. Also wenn es um berufliche Neuorientierung geht, dann geht es ja darum, tatsächlich auch da Gewohnheiten sich zu implementieren, die da heißen, ich muss mich mit dem Thema berufliche Neuorientierung auseinandersetzen. Das heißt, ich muss mir Zeitblöcke blocken, richtig, um diesem Thema eben Aufmerksamkeit zu schenken. Und damit fängt das bei vielen an, dass sie sich das vornehmen, eine gewisse Zeit dann auch machen und dann bricht es wieder ein. So, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Also eine Gewohnheit zu implementieren, also das sich vorzunehmen, ist ja erstmal gut, das machen dann auch viele. Und dann machen sie es eine gewisse Zeit und dann bricht es wieder ein. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
Ja, dann muss ich nochmal ganz genau schauen. Also da muss ich nochmal einen zweiten Loop nehmen und muss ganz genau schauen, warum ist es eingebrochen? Ja? Was sind das für Gründe? Möglicherweise hat der Zeitpunkt nicht gepasst. Ja? Der Trigger ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Gewohnheiten. Ja? Vielleicht hat das nicht gepasst. Vielleicht hat es mich zu viel Zeit gekostet. Das heißt, auch mal bei Gewohnheiten drauf schauen, wie kann ich das denn kürzer und effizienter machen? Ja? Also das Thema Sport kann ich natürlich in 2 Stunden im Fitnesscenter erledigen oder ich kann ein 7-Minuten-Workout daheim machen. Vielleicht ist das 7-Minuten-Workout jetzt nicht, vielleicht auch sogar besser, ich weiß es nicht, bin kein Sportwissenschaftler, aber vielleicht nicht ganz so wertvoll, aber besser als gar nichts ist es auf jeden Fall. Ja? Und dann wirklich vielleicht nochmal sich zu überlegen, und das ist auch ein großes Problem bei Gewohnheiten, war die Gewohnheit nicht viel zu groß? Ja, das ist halt immer ein Thema, kann ich sie nicht irgendwie Step by Step implementieren? Also es gibt ja Leute, die wollen früh aufstehen zum Beispiel, dann sage ich, wenn du bis jetzt um 9 aufgestanden bist, dann stell bitte nicht am nächsten Tag den Wecker auf 5, ja, sondern stell ihm auf 8.30 Uhr, mach das 2 Wochen, stell ihm auf 8 Uhr, mach das 2 Wochen und dann mache ich das in Steps. Und sich da zu überlegen, okay, woran ist es genau gescheitert? Was hat mich dann daran gehindert? Was waren auch die Ausreden, dass ich dann am Schluss gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr so häufig? Da liegt dann viel Wert drinnen, dass man sagen kann, okay, ich mache nochmal einen zweiten Anlauf, und ich muss halt ein bisschen was ändern, beziehungsweise auch manchmal viel ändern und schaue mir dann halt genau diese Dinge an. Aber in der Regel, sage ich mal, die größten Fehler, die ich kenne, sind zu groß, zu viele auf einmal. Und das ist es eigentlich. Das sind die, sage ich mal, damit hast du 80% der Fehler schon abgedeckt. Dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten dazu, aber das ist im Prinzip jetzt nicht weiter dramatisch. Und was noch oft ein Fehler ist, und das trifft vielleicht auch auf deinen Punkt zu, dass es keine Adaptierungen gibt. Also manchmal ändern sich auch meine Lebensumstände. Und wenn sich die Lebensumstände ändern, kann es natürlich auch sein, dass meine Gewohnheiten jetzt plötzlich, die plötzlich immer funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Ja, und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese Gewohnheiten an die neuen Lebensumstände anpassen. Auch da vielleicht ein anderer Zeitpunkt, vielleicht eine andere Frequenz und ähnliches. Also da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Aber genau das ist ja in der Reflexion das Schöne, dass du da halt dann auch in der Wochenreflexion zum Beispiel drüber schauen kannst und kannst sagen, okay, wo liegt es denn da und was muss ich tun, damit ich das wieder optimal betreiben kann.
Spannend, ja, total gut. Wenn so Menschen zu dir kommen, sind die immer voll on fire und sagen, wow, yes, Zeitmanagement, Selbstmanagement, finde ich voll gut? Oder sagen die, müssen wir uns jetzt mit beschäftigen? Also die Richtung, in die meine Frage geht, ist das Thema Spaß und Freude. So, wie kann ich denn mehr Spaß und Freude an dem Thema Selbst- und Zeitmanagement? Weil du brennst ja dafür, das merkt man ja, ne? Mit jeder Faser deines Lebens. So, du sagst so, das ist voll mein Ding. Und wie kannst du vielleicht anderen auch vielleicht da ein bisschen was mitgeben in puncto Freude und Spaß an dem Thema zu entwickeln?
Ja, also sie kommen nicht aus Freude und Spaß zu mir, das kann ich ausschließen. Ja. Sie kommen eher zu mir, weil sie geschickt werden, dann eher von der Führungskraft oder so, oder weil halt dann wirklich der Schmerz schon so groß ist, dass sie einfach merken, okay, jetzt muss ich da irgendwas tun. Dann kommen sie zu mir. Und ich sage halt immer, es gibt 2 Möglichkeiten. Ja. Das, wofür diese Menschen dann meistens leben, sind die kurzfristigen Befriedigungen. Ja. Gehe ich zum Sport oder schaue ich Netflix? Ja. Natürlich, wenn du mir die Frage stellst, dann gehe ich auch wahrscheinlich eher auf die Couch, und ich bin jetzt nicht der große Netflix-Fan, aber mach halt auf der Couch irgendwas anderes, als zum Sport zu gehen. Mittlerweile ist es Gewohnheit, passiert es von allein. Aber gerade am Anfang ist es genau wichtig, sich zu fokussieren auf die langfristigen Benefits. Und das Erste, was ich dann in der Regel mit Ihnen mache, ist zu sagen, okay, wenn du jetzt dir was wünschen kannst und wir beamen uns ein Jahr in die Zukunft, was sollte anhand deines Zeit- und Selbstmanagement anders sein und wie stellst du dir vor allem, und das ist die wichtige Frage, so ein bisschen ins Visualisierungstraining zu gehen, wie stellst du dir dein Leben dann vor? Und dann sagen die, ja, strukturierter und das, und ich habe mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und ich sage dann immer, genau, das ist jetzt das große Ziel. Mach dir irgendein Vision Board, was auch immer für dich passt. Schreib dir das irgendwie auf, mach ein Motivationsschreiben, was zu dir passt. Und genau daran arbeiten wir jetzt ein Jahr. Und du wirst sehen, in einem Jahr erledigst du in 3 Stunden so viel wie vorher in einem ganzen Arbeitstag. Das ist jetzt kein großes Versprechen, weil wenn jemand sehr chaotisch ist, ist das relativ einfach umsetzbar. Und genau diese langfristige Vision, sage ich immer, einmal in der Früh und einmal am Abend. Stell dir das vor, das ist ganz, ganz wichtig. 1 Minute. Wie schaut dein Leben jetzt aus? Hast du jetzt schon beim Aufstehen Stress oder am Abend denkst du, boah, ich bin vollkommen K.O. und lege mich ins Bett? Wie soll es in einem Jahr aussehen? Und das ist dann, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem dieses Ich glaube, im Zeit- und Selbstmanagement kann man auch sehr, sehr viel mit Gamification arbeiten. Ja? Das heißt, dass ich sage, okay, ich setze das jetzt einmal um und schaue mir dann an, wie funktioniert das für mich. Ich gebe mir Punkte dafür, ich gebe mir irgendwas anderes dafür. Ich arbeite auch sehr gerne mit Fortschrittsbalken, also wie weit bin ich dran. Ja? Also das Ganze ein bisschen als Spiel zu sehen. Und das macht es dann für die Leute viel, viel einfacher, weil sobald du mal Lunte gerochen hast, ist es relativ einfach. Sobald du mal merkst, wow, die Planung hilft ja wirklich und ja, es gibt nie die perfekte Wochenplanung und die perfekte Tagesplanung, auch bei mir muss ich die immer wieder mal umdrehen, aber es hilft mir trotzdem viel, viel mehr weiterzubekommen und damit am Abend dann frei zu haben, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben, was auch immer, ja, oder mehr Zeit für Hobbys zu haben. Das ist das, was schön ist und das merkt man dann recht schnell und sobald die Leute dann einfach mal merken und das dauert in der Regel so 1 bis 3 Monate, bis man halt, man hat halt nicht die Instant Gratification, also es geht nicht leider von einem Tag auf den anderen, aber 1 bis 3 Monate und wenn die 1 bis 3 Monate durchhalten, wie gesagt, um die brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, weil die haben sehr, sehr schnell erkannt, was ihnen das bringen kann. Ja. Das heißt, und ganz, ganz wichtig auch hier der Fokus auf die Wirkung und nicht auf die Perfektion. Es gibt nicht den perfekten Tag, ja, dann gibt es ja, im Urlaubstag vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber der Arbeitstag, der perfekte, wäre mir jetzt noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Anja, aber bei mir wäre er noch nicht begegnet. Ja,
ja, sehr genau. Schön. Also toller Tipp. Das finde ich sehr gut, so nach vorne zu gucken. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, ne? Dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Bedürfnis nach Instant Gratification, was, glaube ich, auch ein Zeitthema gerade ist, so was einfach immer mehr Menschen, das Thema Social Media und so, das ist natürlich, das ist das Thema unserer Zeit und ich glaube, wenn wir das mal wieder so ein bisschen umdrehen und sagen, hey, was habe ich dann langfristig eigentlich davon, das finde ich, ist ein schöner Gedanke, ja, toll. Absolut, ja. Ich könnte dir noch 100 Fragen stellen, Thomas, ich habe ja auch noch eine Riesenliste, aber das will ich gar nicht weiter mit dir reingehen, aber vielleicht so als letztes noch, was würdest du denn so als vielleicht letzten 1, 2 Tipps noch mitgeben wollen, was noch wichtig ist zum Thema Selbst- und Zeitmanagement, wo wir noch nicht drauf eingegangen sind, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht nochmal ein wichtiger Take.
Ja, also ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch mitnehmen können, ist Systeme zu erstellen. Ja, man hat ja so jetzt, die Digitalisierung ist ja da und ich glaube, der Chef der Deutschen Post war es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der gesagt hat, wenn ich ein Scheißsystem digitalisiere, bleibt es ein Scheißsystem. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich so in Systemen zu denken. Ja. Also einfach mal, wie mache ich denn jetzt das optimal für mich? Wie schauen diese Systeme aus, damit mein Arbeitstag optimal läuft? Also diese Zahnräder, sich das vielleicht als einzelne Zahnräder vorzustellen, wie greift ein Zahnrad dann ins andere sozusagen? Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Dann kann man das auch Schritt für Schritt zusammengeben. Und ja, last but not least noch eine Metapher mitzugeben. Also man kann natürlich einen Strohballen sehr, sehr schnell entzünden und der wird auch super brennen, aber er wird halt nach 10 Minuten abgebrannt sein. Wenn ich eine Steinkohle erhitze, dann dauert das relativ länger, also viel, viel länger sogar. Aber die blüht dann auch de facto ewig. Und das ist genau das, was Zeit- und Selbstmanagement ist. Ja. Ich muss halt einmal mehr Zeit investieren, habe aber dann hinten hinaus. Man kann es auch mit dem Zinseszinseffekt beim Geld vergleichen. Ja. Also wenn ich mal Geld zu sparen beginne und der Zins wird mehr und der Zinseszinseffekt, dann geht hinten rauf die Kurve so parabolisch. Und das ist genau das, was Zeit- und Selbstmanagement auch ist. Wenn ich mich mal hinsetze und mal diese verdammte Kohle zum Glühen bringe, das dauert halt ein bisschen, dann funktioniert das. Also ich kann da wirklich nur sagen, motiviert drangehen und wirklich die kleinen Erfolge sehen am Anfang und die großen, die kommen dann unweigerlich auf dich zu.
Ja, toll. Vielen Dank, da war so, so viel drin. Das war richtig, richtig spannend. Ich werde mich damit definitiv weiter beschäftigen, weil das ist, glaube ich, auch mein Thema tatsächlich. Ich muss mich da an die eigene Nase fassen. Und ja, meine Frage wäre jetzt noch, wo findet man dich? Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Und ja.
Ja, die einfachste Möglichkeit ist ja auf selbst-management.biz, das ist meine Webseite, oder einfach den Podcast abonnieren, Zeit- und Selbstmanagement, Thomas Mangold findet man mich und dort kommt man auch gern mit mir in Kontakt, würde ich mich freuen.
Super, dann verlinken wir das auf jeden Fall. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank hier für deine Zeit und die wertvollen Impulse, die du gegeben hast.
Danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
So, jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was deine Erkenntnisse waren. Was nimmst du hier mit? Pack es gern auf Spotify unter die Folge, was deine Learnings hier waren. Das freut mich immer sehr. Oder schreib natürlich auch gerne an kontakt@montagsgerneaufstehen.de. Schreib mir eine Mail. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle neue Woche mit viel Freude im Job. Bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.